Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Die Gelbwestenbewegung in Frankreich besteht seit einem Jahr. Wie stark sie noch ist, dazu gleich mehr. Außerdem, Großbritannien weigert sich, einen EU-Kommissar zu benennen. Und bei Istanbul gibt es eine wenig bekannte Kriegsgräberstätte für deutsche Soldaten. Haben gegen höhere Steuern auf Sprit protestiert, gegen soziale Ungleichheit in ihrem Land und haben bereits wütend den Rücktritt ihres Staatspräsidenten gefordert. Die Gelbwestenbewegung in Frankreich ist morgen vor einem Jahr landesweit das erste Mal auf die Straßen gegangen. Und auch danach konnte sie mehrere tausend Menschen mobilisieren für ihre Proteste, die teils auch in Gewalt umgeschlagen sind. Staatschef Emmanuel Macron haben sie damit zeitweise in eine innenpolitische Krise gestürzt. Wie sehr die Bewegung Frankreichs Gesellschaft und Politik geprägt hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Paris, Jürgen König. Herr König, wie viele Menschen schließen sich den Gelbwesten-Protesten ein Jahr später dennoch an?
Also in Paris wurden zwei Demonstrationen angemeldet, eine für morgen und eine am Sonntag dann. Die Gelbwesten organisieren sich im Netz. Aus Einträgen in Facebook-Gruppen kommt man auf eine Zahl von, sagen wir, einigen tausend Demonstranten, die sich am Wochenende in Paris versammeln wollen. Es ist der Jahrestag der Bewegung. Ich vermute, die Beteiligung wird deshalb landesweit schon relativ hoch sein. Ob daraus dann wieder, wie vor einem Jahr, eine dauerhaft hohe Beteiligung wird, das ist die große Frage. Man konnte in den letzten Monaten den Eindruck gewinnen, es gäbe die Bewegung gar nicht mehr. Andererseits ist die öffentliche Diskussion über soziale Fragen in Frankreich derzeit wieder einmal sehr spannungsgeladen. Das könnte den Gelbwesten Zulauf bescheren.
Ziel der Proteste war auch Staatspräsident Emmanuel Macron. Die Gelbwesten haben immer wieder seinen Rücktritt gefordert. Herr König, wie sehr hat die Bewegung die erste Hälfte von Macrons Amtszeit denn geprägt?
Also insofern, als er zuletzt Zugeständnisse gemacht hat, die er eigentlich nie und nimmer hätte machen wollen. Ich meine jene Sofortmaßnahmen im Wert von rund 10 Milliarden Euro, also die Zurücknahme der Ökosteuer, Erhöhung des Mindestlohns, Steuerbefreiung, finanzielle Entlastung für Rentner. Gerade hatte Frankreich die Maastricht-Kriterien zum ersten Mal seit 10 Jahren mit 2,8% wieder eingehalten. Und nun musste Macron auch zusehen, wie das Haushaltsdefizit wieder auf 3,1% stieg. Das war ganz sicher ein Einschnitt dieser Präsidentschaft. Auch haben die Gelbwesten bewirkt, dass Macron seinen Ton, sein ganzes Auftreten geändert hat. Vorher war der Präsident nach Macrons eigenen Worten Jupiter gleich gewesen. Nun musste Jupiter sozusagen von seinem Thron steigen, so wurde das hier reihum kommentiert. Ich will sagen, Macron ging plötzlich auf die Menschen zu, er hörte zu, hörte sich ihre Sorgen an, ihre Finanznöte vor allem. Das hatte es vorher so noch nicht gegeben. Zur ersten Hälfte der Amtszeit, wenn man das bilanziert, dazu gehört, dass er wichtige Reformen durchgesetzt hat, seit Jahren überfällige Reformen. Und ich bin sicher, von diesem Reformkurs wird Macron sich durch die Gelbwestenbewegung nicht grundlegend abbringen lassen. Die Frage wird sein, was er durchbekommt, zum Beispiel von der Rentenreform, die jetzt bevorsteht.
Wenn die Proteste schwächer geworden sind, wie Sie eben meinten, darf Macron damit rechnen, ruhiger in die zweite Hälfte seiner Amtszeit zu starten?
Nein, gar nicht. Es brodelt im Land. Gerade gestern gab es landesweite Großdemonstrationen und Streiks von Beschäftigten der öffentlichen Krankenhäuser, deren Lage desolat ist. Das ganze System ist unterfinanziert und dringend renovierungsbedürftig, wenn ich das so sagen darf. Die Studenten fordern ein Ende ihrer oft prekären Studienbedingungen. Die Bauern machen mobil. Jetzt der Jahrestag der Gelbwesten. Für den 5. Dezember haben die Gewerkschaften zum Generalstreik aufgerufen, aus Protest eben gegen Macrons Rentenreform. Da sollen die bestehenden 42 Sonderrentensysteme für einzelne Berufsgruppen, die sollen durch ein einheitliches Rentensystem ersetzt werden. Das bedeutet unter anderem Wegfall langjähriger Privilegien, Erhöhung der Lebensarbeitszeit. Das sind Themen, die in der Bevölkerung gar nicht gut ankommen. Die Gelbwestenbewegung hat schon angekündigt, sich den Gewerkschaften in diesem Fall anzuschließen, mit diesem Datum 5. Dezember. Ein solches Zusammengehen ist neu. Was es konkret bedeutet, ist nicht einzuschätzen. Klar ist aber, dass Frankreich auf jeden Fall noch ein heißer Herbst bevorsteht, vielleicht auch ein heißer Winter.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Gelbwestenbewegung. Sie meinten eben, ein heißer Herbst könnte Macron bevorstehen. Die Gelbwestenbewegung hat sich trotz ihres Verlusts an Stärke nicht dazu entschieden, in die Politik zu gehen. Was steckt dahinter?
Man will sich ausdrücklich nicht diesem System unterordnen, weil man das System als Ganzes ablehnt. Es hat mehrere Vollversammlungen gegeben im Sommer. Bei der einen wurde geradezu beschlossen, jetzt wirklich mit einem revolutionären Konzept anzutreten, das auf einen völligen Systemwechsel abzielt. Was das konkret bedeutet, ist nicht zu ermessen, ist nicht vorherzusagen. Aber man will definitiv das System ändern, und also sagt man, dann können wir auch in diesem System, auch innerhalb des demokratischen Systems mit seinen Institutionen, so wie sie existieren, können wir da nicht mitmachen.
Informationen und Einschätzungen von unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Vielen Dank. Die britische Regierung weigert sich, vor den Wahlen in ihrem Land am 12. Dezember einen EU-Kommissar zu nominieren. Darauf hat Brüssel gestern Abend reagiert und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien gestartet, weil die neue Kommission schon am 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen will. Mit den Einzelheiten Paul Vorreiter.
Die EU-Kommission will sich mit dem Schritt rechtlich absichern, damit Entscheidungen, die das neue Kollegium fällt, nicht juristisch angefochten werden können, weil sie ohne einen britischen Kommissar getroffen wurden. Der Schritt soll zeigen, dass die EU alles Notwendige unternommen hat. Die britische Regierung hat jetzt eine Woche Zeit, bis zum 22. November auf das Mahnschreiben aus Brüssel zu antworten. Danach wird die Kommission über die weiteren Schritte entscheiden. Am Ende könnte das Verfahren zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen. Von EU-Diplomaten war in Brüssel zu hören, dass es politisch dagegen irrelevant ist, ob das Vereinigte Königreich zum Start der neuen Kommission tatsächlich einen eigenen Vertreter am Tisch sitzen hat.
Aus Brüssel war das Paul Vorreiter. Alles Weitere zu Großbritannien und dem fehlenden Kommissar hören Sie in unserem Programm. Dass deutsche Soldaten in Kriegsgräbern in Frankreich oder Russland ruhen, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, dass es auch in Istanbul eine deutsche Kriegsgräberstätte gibt, in der Gefallene beider Weltkriege begraben wurden. Sie kämpften unter anderem auf der Krim und im Kaukasus. Ihr Friedhof liegt in den Hügeln über dem Bosporus und wird ehrenamtlich betreut von einem deutschen Offizier. Susanne Güsten hat ihn dabei begleitet.
Vögel singen im Wald über der Bosporusbucht von Tarabya im Norden von Istanbul. Klaus Wolf kniet vor einer Grabplatte aus weißem Marmor. Wolf fegt Blätter und Nadeln von der Grabplatte und beginnt, die Buchstaben der verwitterten Inschrift sorgfältig mit einem schwarzen Filzstift nachzuziehen.
Man kommt zum Nachdenken, wenn man den Namen nachschreibt. Das ist ja auch, wenn der Name verschwindet, auch auf einem Stein, dann verschwindet auch irgendwie die Erinnerung. Und so gibt man einem Menschen irgendwie die Erinnerung und eine Präsenz zurück. Auch wenn ich ihn nicht kenne, nicht weiß, wer er war.
Nur der Name dieses Matrosen ist noch bekannt. Er hieß Peter Schneider und starb im Ersten Weltkrieg an den Dardanellen oder im Schwarzen Meer. Wie alt er war und wo er herkam, ist nicht überliefert. Zusammen mit 676 anderen deutschen Gefallenen der Weltkriege ruht er nun auf dem deutschen Soldatenfriedhof am Bosporus. Bis zum Volkstrauertag am Sonntag will Wolf alle Grabsteine gereinigt und frisch beschriftet haben. Der deutsche Oberst, der bei der NATO in Istanbul stationiert ist, kümmert sich rein ehrenamtlich um den Friedhof, und das schon seit 17 Jahren. Kein anderer kennt die Schicksale der hier bestatteten Soldaten so gut wie er.
Hier unten ist das Kameradengrab der U-Boot-Besatzung, U-46, das im Dezember 1916 eingelaufen. Eigentlich, um den Weihnachtsurlaub zu beginnen, sind sie auf eine Mine gelaufen und sind gesunken und alle gefallen.
Erst Jahrzehnte später wurden die Gebeine der Mannschaft geborgen. Nun liegen sie auf dem Soldatenfriedhof unter Bäumen und Blumen, in einem Park, den der osmanische Sultan einst dem deutschen Kaiser schenkte und der heute dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul gehört. Nur wenige Deutsche erinnern sich heute an diese Soldaten, sagt Wolf.
2002 kam ich das erste Mal nach Istanbul als Soldat und hatte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, dass hier deutsche Soldaten eingesetzt waren im Ersten Weltkrieg. Ich kannte nicht die Schlacht von Gallipoli und das ist im Grunde schon peinlich genug, wenn man noch nicht mal als Generalstabsoffizier und militärgeschichtliche Ausbildung, wenn man solche Wissenslücken hat. Also das war schon etwas betrüblich.
Diese Wissenslücke hat Wolf seither geschlossen. Er hat ein Buch über das deutsch-türkische Militärbündnis im Ersten Weltkrieg geschrieben und eine Ausstellung über den Soldatenfriedhof erstellt, der 1915 auf Anweisung von Kaiser Wilhelm II. Errichtet wurde. Nicht einverstanden war der Kaiser allerdings mit dem Denkmal, das für den Friedhof angefertigt wurde. Es zeigt einen sterbenden Soldaten, der einem Engel in den Armen liegt. Der Bildhauer Georg Kolbe wäre fast an die Front geschickt worden zur Strafe, erzählt Wolf.
Und heute sind wir dankbar, ein Denkmal zu haben, das so ganz anders ist als kriegerische Glorifizierung, sondern das Leid, das Sterben, die Trauer, den Schmerz so übergroß und überdeutlich zeigt.
Mit einer Kranzniederlegung an diesem Denkmal wollen deutsche Diplomaten am Sonntag der Soldaten gedenken, die fern von ihren Familien starben und hier begraben liegen. Ein wichtiges Gedenken, findet Wolf.
Die wenigsten Soldaten, die hier liegen, vielleicht fast keiner, haben eine Familie, die sie regelmäßig besuchen können. Sondern sie liegen hier alleine mit ihren Kameraden. Und die Einsamkeit des Sterbens setzt sich fort auf so einem Friedhof. Und das, denke ich mal, sollten wir nicht vergessen.
Aus Istanbul hat Susanne Güsten berichtet. Der Flamenco ist ein Tanz, der sich anderen Musikrichtungen und Bewegungen nicht verschlossen hat. Die einen sahen bereits Ende des 19. Jahrhunderts darin eine Gefahr für die Existenz des Flamencos. Andere wiederum finden, gerade seine Offenheit habe ihm die Existenz bis heute gesichert. Genau dieser Auffassung dürfte auch ein musikalisches Trio in Spanien teilen. Es kombiniert den Flamenco mit Klassik und Jazz. Hans-Günther Kellner hat das Trio vor einem ihrer Auftritte getroffen.
Es ist einer der letzten heißen Sommerabende. Langsam treffen die Zuschauer in der Villa in einem Madrider Vorort ein, in dem Camerata Flamenco Project an diesem Abend auftritt. Pianist Pablo Suarez und Cellist José Luis López entspannen sich vor dem Auftritt noch beim alkoholfreien Bier im Garten. Ramiro Obetmann, der Saxophon und Querflöte spielt, unterhält sich mit seiner Tochter. Piano, Cello, Querflöte. Mit diesen Instrumenten ist Camerata Flamenco Project nicht unbedingt eine klassische Flamenco-Formation. Die Gitarre fehlt ganz.
Bueno, primero no creo que haya que justificar nada realmente, ¿no? Ya en esta época, ¿no?
Ich denke, heutzutage muss man nichts mehr rechtfertigen. Aber gut, wer Flamenco mit Mondporträts, Rüschenröcken und Gitarrenklängen assoziiert, benötigt vielleicht eine Erklärung.
Y guitarra solamente a lo mejor pues haya que darle algún tipo de explicación.
Kommentiert Pianist Pablo Suarez und trinkt einen Schluck.
Es gibt Leute mit sehr stereotypen Vorstellungen. Für die ist alles ohne Gesang und Gitarre kein Flamenco.
Ergänzt Cellist José Luis López, ein wenig aufgebracht.
Wenn ich schon diese Holzstühle mit Strohbespannung sehe, ich protestiere sofort. Ich will einen Konzertsitz. Wer sich auf so ein altes Relikt aus den Flamenco-Cafés setzen möchte, bitte, aber ich nicht.
Die Rollen im Team sind gut verteilt. Ramiro Obetmann ist schweigsam, der etwas kleinere, dafür kräftigere José Luis López hingegen temperamentvoll. Er kam erst mit 22 Jahren zum Flamenco nach einer klassischen Cello-Ausbildung. Der große Pablo Suarez mit seinen schwarzen Locken ist der ruhende Pol und der Gitano der Formation. Er ist in Barcelona in einer großen Familie aufgewachsen. Der Flamenco war immer präsent.
Cuando nos juntamos, que éramos muchísimos, ya han ido muriendo muchos y se han ido yendo muchos.
Wir waren sehr, sehr viele. Inzwischen sind einige gestorben. Aber eine gewisse Zeit lang waren wir eine sehr große Familie. Es gab immer einen Grund, sich zu treffen. Irgendjemand hatte immer Geburtstag. Und zu feiern bedeutete, Musik zu machen. Das war kein professioneller Flamenco, nur Rumbas, Tangos, Bulerias.
Un Flamenco profesional, ¿no? En la juerga pues son Rumbas, Tangos, Bulerías. No salga de ahí.
Denkt er mit ein wenig Wehmut an diese Zeit zurück. Diese Fiestas begleitete er lieber auf dem Cajón.
En una juerga yo soy incapaz de tocar el piano. No me sé, o sea, es algo como que no.
Ich kann kein Klavier auf einer Party spielen. Ich weiß nicht warum. Nicht so, wie ich das Klavier verstehe. Das ist kein Partyinstrument. Es gibt Spezialisten dafür, die das gut können. Ich will das nicht.
Y tocan en las juergas para levantar esa historia. Sin embargo, yo no, yo huyo de eso.
Pablo holt sich ein zweites Bier aus dem Kühlschrank und wischt sich den Schweiß von der Stirn. In ihrer Absage an musikalische Konventionen haben die drei den Flamenco nicht nur zum Jazz geführt, sondern auch zur Klassik. Besonders stolz ist das Trio auf seine jüngste Produktion, eine faszinierende Bearbeitung der Symphonie »Der Liebeszauber« von Manuel de Falla. Eigentlich ein klassischer Komponist, der jedoch in Granada lebte und den Flamenco-Musikern dort aufmerksam zuhörte. Vor einem Konzert in Helsinki traf das Trio zufällig auf Dimas Lobodenjuk, den damaligen Direktor des dortigen Avanti Chamber Orchester. Er schlug einen gemeinsamen Auftritt vor. Gesagt, getan, erzählt José Luis begeistert.
Y además la gente de la orquesta, que eran todos unos magníficos músicos, llevaban un programazo.
Die Musiker des Orchesters waren wunderbar. Wir schlugen vor, eine Suite zu spielen und für die Überleitungen sagten wir ihnen, sie sollten mit den Händen im Takt einer Seguiria klatschen, eine Variante des Flamenco. Diese Musiker sahen unglaublich glücklich dabei aus. Sie hatten noch nie mit den Händen Musik gemacht und jetzt machten sie Flamenco.
Hombre, no le sonaba Flamenco. Pero lo hacían bien.
Naja, es hörte sich nicht unbedingt nach Flamenco an, scherzt Pablo Suarez.
No le sonaba Flamenco, pero lo hacían bien.
Aber der Auftritt in Helsinki war so erfolgreich, dass im nächsten Jahr auch eine Zusammenarbeit mit dem Berlin Opera Chamber Orchester geplant ist. Der Flamenco nimmt somit nicht nur internationale Einflüsse auf, sondern ist selbst längst ein internationales Projekt. Sie haben keine Berührungsängste, aber ihre Musik bleibt Flamenco.
Dice, no, haces Flamenco, hay mucha gente que hace Flamenco, pero no suena Flamenco.
Viele Leute machen Flamenco, der sich aber nicht nach Flamenco anhört. Da wird irgendein Standardthema des Jazz genommen und zum Takt von Bulerias gespielt. Das ist kein Flamenco und kein Jazz, das ist gar nichts. Da wird ein Rhythmus benutzt und ein Thema. Aber das bringt nicht die musikalischen Sprachen, die Kulturen zusammen.
De forma interna, el lenguaje de las dos culturas, el de las dos historias, ¿no?
Zuschauer haben es sich im Wohnzimmer der Villa schon gemütlich gemacht. Das Trio betritt die Bühne.
Eine Reportage von Hans-Günther Kellner. Die gesamte Reihe zum Flamenco in Spanien können Sie morgen hören. Um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.